Wenn es um Mann und Frau geht, haben wir ein schwieriges Thema. Es gibt ja viele Prediger, ich spreche aus Erfahrung, die diese Themen meiden. Epheserbrief ist prima, bis Kapitel 3. Ab Kapitel 4 musst du was tun. Im Kapitel 5 kommt die Frau und der Mann dran, die Ehegemeinschaft. Ich glaube nicht, dass das bei mir immer alles 100% funktioniert, wenn ich darüber rede. Es wird keinen Prediger geben, bei dem das zu 100% funktioniert, auch in der Ehegemeinschaft nicht. Sollen wir deshalb das Thema lassen? Soll ich mich dann da rumdrücken, beim Kapitel 6 weitermachen? Ja, da würde bestimmt der ein oder andere von euch im Stillen denken, ja gut, gell, weiß Bescheid, bei dem klappt es daheim auch nicht, der kann darüber nicht reden. Ja, das ist ein Problem. Und ich weiß, früher wurden die Themen zugeteilt in der Religion, in der ich war, und man hat jedem Prediger seine Themen gegeben und ich kriegte immer Ehe und Familie, gell? Das war so. Ich kann das nicht so richtig erklären, aber bei uns war das so üblich. Wolfgang redet darüber. Das ist offensichtlich so geblieben, obwohl ich nicht mehr in der Religion bin. Und deswegen sprechen wir heute über dieses Thema, was Reinhold ja schon vorgelesen hat, Epheser 5, Vers 22. Aber, und das ist mir ganz wichtig, es geht ja nicht um vordergründiges Familienleben. Es geht ja nicht um Darstellung von Liebesbeziehungen zwischen Mann und Frau in der Ehegemeinschaft, wie sie vielleicht in den Fernsehspielen und Filmen dieser Welt dargestellt werden, sondern es geht hier um etwas Größeres. Denn wir haben ja gehört, Paulus sagt, es ist ein großes Geheimnis. So, und dass es nicht mehr ein Geheimnis ist, weil wir darüber reden, stimmt auch nicht ganz. Es bleibt ein Stück weit ein Geheimnis, weil wir als Menschen nicht ergründen können, bis in das Letzte hinein, wie dieses Leben zwischen dem Haupt Christus und seiner Ekklesia in Wirklichkeit gestaltet ist. Wir haben da nur ansatzweise Kenntnis. Und von daher dient aber dieses menschliche Bild der Vereinigung von Mann und Frau dazu, ein wenig darüber Bescheid zu wissen, wie diese wesenhafte Einheit funktioniert. Und darum geht es mir heute. Es gibt zwei Dinge zu beachten, oder eins ist, das ist die Hauptsache. Ich lese euch mal aus Epheser, aus 1. Korinther 11, Vers 3, einen grundsätzlichen Gedanken vor, den Paulus hier prägt, was die gesamte Heilsgeschichte betrifft, nicht nur die Beziehung zwischen Mann und Frau. Er sagt im Vers 3 über die Hauptesordnung: Ich will aber, dass ihr wahrnehmt, ja was denn, dass der Christus das Haupt jedes Mannes ist. Steht nicht gläubiger Mann, gell? Das Haupt jedes Mannes. Das Haupt der Frau aber ist der Mann. Das Haupt des Christus aber ist Gott. Also wir haben hier diese göttliche Hauptesordnung, das Oberhaupt ist Gott, dann kommt Christus, dann kommt der Mann, dann kommt die Frau. Das ist eine göttliche Ordnung, die hat Gott so festgelegt. Wer bin ich, der jetzt dagegen rebelliert und sagt, ja, ich will jetzt tauschen mit meiner Frau, gell? Mit Christus kann ich schlecht tauschen. Oder die Frau sagt, das von sich, mir passt das nicht, weil ich bin ja nachgeordnet. Wir werden nachher noch den Grund dafür erhören. Sondern jetzt könntest du auch sagen, ich bin nicht verheiratet. Muss mal so rumgucken, ja, gibt es bei uns. Ich bin nicht verheiratet, geht mich nichts an. Jetzt solltest du wissen, hier geht es um Christus, das Haupt, und die Ekklesia, sein Leib. Bist du Teil des Leibes des Christus, ohne dass du verheiratet bist? Wenn du da Ja sagen tust, dann bist du in der Stellung der Frau, wie sie hier geschildert wird, nämlich dem Christus gegenüber. Das heißt, alle Leibesglieder, ob Mann oder Frau, nehmen die weibliche Seite dieses Christushauptes ein. Das wird gerne unter den Tisch fallen gelassen. der man sagt, die Braut des Christus ist Israel und damit ist alles gesagt. Nein, das ist eine der Bräute. Christus hat mehrere, gell? Er dürfte sich das leisten, machen ist das schwieriger. Also, mach nicht den Fehler, wir werden das nachher sehen, dass wir den Christus falsch verstehen. In dem Lied haben wir ja das auch gesungen, dass es Glaubende gibt, ich muss jetzt noch mal einen Satz zu sagen, die der Meinung sind, sie stehen um den Thron und singen mit den Engeln, gell? Haben wir alle gesungen eben. Und ich glaube, dass die Glieder am Leibe des Christus nicht um den Thron stehen und mit Engeln singen, weil sonst wären sie kein Teil des Christus. Für mich sitzt der Christus auf dem Thron. Und wenn du ein Teil seines Vollendungsleibes bist, sitzt du auch mit dort und stehst nicht drumherum und singst mit den Engeln. Das wäre eine konsequente Auslegung der Enthüllung. Aber vor 500 Jahren hat man das vielleicht noch etwas anders gesehen. Das könnte ja sein. Und manch einer sieht das auch vielleicht heute noch so. Gut, zurück zu unserem Thema. Wir sollen also bei diesem Thema immer dran denken, das Verhältnis zwischen Mann und Frau in der Ehegemeinschaft ist ein Bild, eine Veranschaulichung, eine Darstellung des Verhältnisses zwischen Christus und seinem Leib, seiner Leibesgemeinde. Es geht nicht darum, dass ihr zwei immer einer Meinung seid, oder wir zwei, oder wie auch immer. Das ist ein ganz anderes Thema, dass wir sozusagen zu Hause eitlen Frieden haben, ständig und immer und überall. Das ist wohl Wunschdenken. Das war bei mir nur so unter dem gewaltigen Druck der Religion. Da durfte sich keiner eine eigene Meinung erlauben. Und sobald du eine eigene Meinung hast, gibt es natürlich mal Differenzen auch in einer menschlichen Beziehung. Das ist doch normal. Das hat doch nichts mit diesem Bild zu tun, um das es heute hier geht. Nämlich, dass Christus das Haupt ist und die Ekklesia sein Leib und dass Mann und Frau eine wesenhafte Einheit darstellen im irdischen Bild dieses großen Geheimnisses, was im Unsichtbaren stattfindet. So, wir schauen uns ein paar Bibeltexte an und ich will auch die Verse nochmal lesen, um die es heute geht, immer stückweise, damit wir mitgenommen werden können. Paulus fängt also an, die Frauen sollen sich den eigenen Männern unterordnen. Jetzt hören viele auf zu lesen und sind ganz empört, gell? Wenn das ein Feminist hört oder Feministin, die schreit laut auf, gell? Bibel ist unmodern. Ja, die Frauen sollen sich den eigenen Männern unterordnen, wie dem Herrn, steht da noch. Wie ordnen wir uns denn dem Herrn unter? Argument, weil der Mann Haupt der Frau ist, wie auch der Christus das Haupt der Ekklesia ist, der Retter des Leibes. Das müssen wir zu Ende denken. Wir machen das gleich. Wie dem Christus. Was hat der Christus denn mit der Ekklesia gemacht, mit der Leibesgemeinde, mit dir und mir? Er ist der Retter des Leibes an erster Stelle. Er ist auch der Retter des Kosmos. Er rettet auch die Engel. Er bringt alles zum Ziel, völlig klar. Wird später auch noch deutlich. Aber in erster Linie, als allererstes ist er der Retter des Leibes. Da fängt es an. Und früher, ich musste auch etliche Hochzeiten machen und Hochzeitsansprachen halten und all die Dinge, waren wir Wolfgang dran, gell, wenn es um sowas ging. Da habe ich den jungen Leuten gesagt, ehe du da Ja gesagt hast zum Heiraten, hast du deine Zukunft hier angeguckt und hast gesagt, wäre ich bereit für sie zu sterben? Oder findest du die nur hübsch und begehrst sie? Gell? Und da siehst du schon, wie mancher gezuckt hat. Gell? Ja, bist du bereit, für deine Frau zu sterben? Das hat auch Christus gemacht. Er ist der Retter des Leibes. Er ist in erster Linie, 1. Johannes 2, Vers 2, gestorben für die Verfehlungen der glaubenden Leibesgemeinde seiner Glieder. Aber auch für den ganzen Kosmos, sagt Johannes. Also zuerst für die Frau. Bist du bereit, für deine Frau dein Leben oder noch besser deine Seele aufzugeben? Das wäre der Maßstab, um den es hier geht. Es geht nicht um Meinungsverschiedenheiten, was da gelegentlich mal passieren könnte, sondern es geht um diese wesenhafte, grundsätzliche Einstellung zu, als Mann zu deiner Frau bin ich bereit, mein Leben dafür herzugeben. Das ist das Prinzip Christus Ecclesia. Darum geht es. Lasst euch nicht irreführen und aufhalten mit Nebensächlichkeiten des Lebens, wenn es um dieses Thema geht, sondern es geht um das wesenhafte, große Geheimnis des wesenhaften Einsseins und damit auch der Aufgabe des eigenen Lebens in diesem Zusammenhang. Paulus ist an vielen Stellen, auch bei Timotheus, als er ihm Anweisungen gab, was die Verhaltensweise in der Versammlung betrifft, immer dieser gleichen Meinung. Für ihn ist klar, die Frau ist dem Mann untergeordnet, hat nichts mit Sklaverei zu tun. Ich sage nochmal ein Wort vorweg. Wir dürfen nicht verwechseln Unterordnung mit Gewaltherrschaft oder, wie soll ich sagen, wenn der Mann seine Rolle, die ihm zugeordnet ist, von Gott richtig wahrnimmt, dann wird die Frau freiwillig sich unterordnen, weil sie das gut findet. Wenn Mann und Frau ihre Rolle wahrnehmen, wie sie schriftgemäß zugeordnet ist, gibt es auch da keine Probleme, wenn es um diese Unterordnung geht. Das wird nur schwierig, wenn Einzelne diese von Gott gegebene Ordnung verlassen wollen. Ich will mal auch noch ein Wort von Petrus lesen, 1. Petrus 3, Vers 1, weil wir hier noch ein zusätzliches Argument bekommen, warum es gut ist, sich daran zu halten. Die göttliche Ordnung für Frauen und Männer, schreibt Petrus folgendes, 1. Petrus 3, Vers 1. Gleicherweise seien die Frauen sich unterordnend den eigenen Männern, auf dass, wenn auch einige dem Wort ungehorsam sind, sie ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden mögen. Was machst du, wenn du dieses göttlich verordnete Bild auch leben kannst und einhältst? Dann bist du ein Zeugnis für die Ungläubigen. Das muss nicht der Ehemann sein oder die Ehefrau, das können auch die Nachbarn sein oder die Familie. In erster Linie natürlich, wenn der Mann ungläubig ist. Wenn du als Frau dich deinem Mann unterordnest, in der schriftgemäßen Weise, könnte ihn das zum Glauben führen, weil es ein Zeugnis für ihn ist. Und wenn wir das mit berücksichtigen, dann sehen wir, dass die Anordnung, die Gott hier getroffen hat, auch weitreichende Folgen hat innerhalb der Heilsgeschichte für das Erreichen des Heilsziels. Da kommt ein zweites dazu. Es geht nicht nur um die Unterordnung in der Ehegemeinschaft, sondern wenn wir Paulus mal reden lassen in seinem Brief an die Korinther, 1. Korinther 14, dann steht da noch was ganz Kritisches. Gell? 1. Korinther 14 im Vers 34. Er sagt doch Paulus tatsächlich, die Frauen sollen in der Versammlung schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu sprechen, sondern sie sollen sich unterordnen, so wie auch das Gesetz sagt. Er bezieht sich auf das Gesetz, spielt aber keine Rolle. Brief an die Korinther, damit auch an uns. Das heißt, in der Ekklesia der Herausgerufenen, da wo wir heute Morgen sind, soll die Frau schweigen. Das heißt, im großen Zusammenhang dieses Textes, hier wird nie eine Schwester die Predigt halten sonntagsfrüh. Das ist gegen die Schrift. Wir werden keine Pfarrerin haben oder wie die alle heißen oder Priesterin oder was da sonst noch gibt, sondern die Schwester hat, wie es auch an anderer Stelle heißt, eben bei Paulus, auch keine Lehraufgabe, sondern er gibt auch bei Timotheus viele Anweisungen, 1. Timotheus, 2. Timotheus 3, viele Anweisungen, sagt den Leuten in den Versammlungen, wo du jetzt hinkommst, weil ich nicht mehr kann, sagt denen, die Frauen haben große und wichtige Aufgaben. Aber das ist nicht die Aufgabe der Verkündigung des Wortes in der Gemeinde, sondern die Älteren sollen den Jüngeren helfen. Das heißt, innerhalb der Frauenschaft, der Ekklesia, der Versammlung gibt es große Aufgaben der Erziehung und Zurechtbringung innerhalb des Wortes Gottes. Das ist die Aufgabe der Frauen zum Beispiel. Nicht das öffentliche Lehren. Paulus sagt in besagten Kapitel auch, 1. Timotheus 3, Vers irgendwo, die Männer sollen mit aufgedecktem Angesicht, mit erhobenen Händen den Herrn anschauen, beten. Und dann sagt er, die Frauen ebenso. Aber in Herabstellung steht da wörtlich. Katastole, Herabstellung, das heißt in einer demütigen Haltung. Hier geht es nicht um einen langen Rock oder um irgendwelche äußeren Kleidungsstücke, sondern um die Darstellung, die Haltung, die eben eine demütige sein soll, wie Paulus das beschreibt. Würde also bedeuten, die Rolle der Frau und des Mannes ist auch innerhalb der Ekklesia klar geregelt. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Und du auch nicht, gell? Aber wenn das Wort Gottes unsere gemeinsame Grundlage ist, dann muss ich mich daran halten. Dann kann ich nicht sagen, ja, das klingt zwar gut, aber wir machen das gerade mal anders. Entweder ist Gottes Wort für mich gültig oder es ist nicht gültig. Wenn dir das nichts gilt, ich sage das hypothetisch, gell, dann gehst du danach früh zum Frühshoppen oder im Tennisverein oder sonst wohin, dann musst du hier nicht bleiben. Wem das Wort wichtig ist, er wird sich an diese Ordnung halten. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. In 1. Korinther 11 sagt Paulus das ganz deutlich, 1. Korinther 11, Verse 8 und 9. Denn der Mann ist nicht aus der Frau. Schöpfungsgeschichte, wer war vorher da? Adam, gell? Dann hat Gott aus dem Adam Zella genommen, steht da im Hebräischen, Zella, was immer das ist, es bezeichnet eine Hälfte. Die Hälfte einer Zelle, die Hälfte eines ganzen Wesens, die Hälfte einer Tür, die Hälfte der Bundeslade, alles heißt Zella. Die Zella des Mannes hat er genommen. Ich glaube, wenn das Stammzellenverständnis in Ordnung ist von uns, dann könnte sein, dass Gott die Hälfte von so einer Stammzelle genommen hat, hat an Eva draus gemacht. Es könnte auch sein, er hat den Adam geteilt mit dem Schwert, gell, und hat dann die Hälfte zur Frau gemacht. Das wissen wir nicht, das kannst du nur fantasieren. Aber auf jeden Fall war es die Hälfte, steht da. Also. Ja gut, auch gut, was vorher vereint war, ja, könnte man auch sagen. Aber die Reihenfolge ist doch wichtig. Er sagt doch hier weiter, sondern die Frau ist aus dem Mann, denn der Mann wurde auch nicht wegen der Frau erschaffen, sondern die Frau wegen des Mannes. Also im Testament steht, er machte ihm eine Hilfe. Gell? Und das Wort Hilfe, da steht da nicht Hilfe, das ist so ein Hilfswort für den Übersetzer. Das Wort hat mit Begegnen zu tun, dieses hebräische Wort. Es ist eigentlich ein bezeugendes Begegnen oder Berichten. Das heißt, die Frau ist die Berichtende. Und da haben die Männer manchmal Probleme, ich schließe mich hiermit ein, wenn die Frau zu viel berichtet, das mag der Mann nicht so. Gell? Und du fragst die Frau, die sagst zur Frau, es schmeckt gut, gell? Und dann kriegst du das ganze Rezept erzählt, das willst du gar nicht wissen. Es reicht, wenn die Frau versteht, hey, ja, es schmeckt gut, das ist schon allerhand, gell? Wenn der überhaupt mal was sagt, sonst sagt er ja gar nichts. Und jetzt sagt er plötzlich, es schmeckt gut, und dann kriegt er das ganze Rezept erzählt. Das könnte man ausdehnen. Es ist jetzt nicht so schlimm, gell? Das gibt schlimmere Probleme. Aber nur zum Verständnis, diesen Unterschied gibt es nun mal. Und die Frau ist die berichtende Hilfe, wo da Hilfe steht. Sie ist die berichtende. Sie kriegt mit, was so rundherum passiert, und dann erzählt sie dir das und dann bist du auch informiert. Ist prima, gell? Genauso von Gott angeordnet. Aber was wichtig ist, haben wir uns diese Reihenfolge ausgesucht? Habe ich entscheiden können, ob die Eva erst da war und dann der Adam oder umgedreht? Das ist eben so. Und jetzt liegt es an uns zu sagen, ja, Wenn Gott das so geordnet hat, hat es seine Richtigkeit, wir halten uns daran. Würde also heißen, es gibt eine Reihenfolge. Wenn ich diese Reihenfolge global betrachte, Römer 11, 36, 8, 6, was es sonst noch für Texte gibt, es ist alles aus Gott herausgekommen und es muss alles wieder in ihn hinein. Das haben wir ja schon 100-mal besprochen. Gell? Also siehst du doch, wenn alles aus ihm herausgekommen ist, respektive aus dem Christus dann die ganze Schöpfung, ist doch hier eine ganz klare Unterordnung gegeben. Wer zuerst da ist, wer was begründet, ist beim Menschen sogar so, ist der Chef. Gell? Wenn einer eine Firma anfängt, ist er halt der Chef der Firma. Und die Angestellten dürfen dann machen, was der sagt. Oder sie gehen woanders hin. Also Gott ist der Anfang, er hat angefangen, Christus hat weitergemacht. Das sind die Autoritäten. Und selbst die hochrangigen Engel müssen sich unterordnen diesen Autoritäten. Das steht so geschrieben an vielen Stellen, auch Kolosser 1. Würde also bedeuten, ohne Unterordnung gibt es auch keine Vollendung der Herrlichkeit Gottes. Weil wenn die sich nicht unterordnen würden, diese Geschöpfe, die alle nachgeordnet gekommen sind, kämen sie auch nicht wieder hinein in ihn. Da er das aber will und auch macht, geht das nur über die Unterordnung. Also wenn ein so ein Engel sagen würde, du kannst mich mal, Entschuldigung, wenn ich das so platt sage, dann käme sein ganzer Heilsplan durcheinander. Der käme das nicht mehr zurück. Also auch der das nicht will, muss lernen, dass er sich Gott unterordnen muss, weil sonst kommt er nicht in die Herrlichkeit. Und Gott hat Erziehungswege, um das am Ende auch zu bewirken. Bei jedem, selbst beim Hartnäckigsten, wird er das schaffen. Also ist doch die Unordnung in der Familie, Ehegemeinschaft, das geht ja dann bis zu den Kindern, ist ja auch ein Abbild dieser göttlichen Unterordnungsordnung, um das mal so auszudrücken, die dazu führt, dass die ganze Schöpfung in die Herrlichkeit zurückgeführt wird. Also wenn wir schon in unserer Ehe- und Familiengemeinschaft unfähig wären, dieses Unterordnungsprinzip in Haupt und Gliedern darzustellen, ja, was soll denn dann werden? Gell? Wir, die das glauben dürfen, sind auch die Ersten, die sich an diese Maßstäbe zu halten haben. Und deshalb ist die Aufgabe der Ekklesia, wie sie im Epheserbrief Kapitel 4, Vers 15 geschildert wird, eben zu berücksichtigen. Epheser 4, Vers 15, wo wir deutlich lesen können, als Wahrseiende, aber in Liebe, sollten wir, du und ich, das ganze alles, was es gibt, zum Wachsen bringen, hinein in ihn. Wer ist das? Der das Haupt ist, Christus. Also wir haben die Aufgabe als Leib des Christus, alle Leute, die ganze Schöpfung, zu evangelisieren, Anführungszeichen, um sie zu überzeugen, dass sie wachstümlich zurückgeführt werden können in Christus. Das ist unsere Aufgabe. Das schaffen wir nicht heute und auch nicht morgen. Das schaffen wir auch noch nicht vor der Entrückung. Das schaffen wir erst beginnend mit der Vollendung des Christusleibes, wie wir schon oft besprochen haben, auch die Woche im Hauskreis wieder bei der 7. Posaune, wie die Enthüllung das beschreibt. Da fängt das an. Bei der 7. Posaune, wenn der Leib des Christus fertig ist, wenn sozusagen die erste Ordnung vollendet ist in Haupt und Gliedern, wenn das Haupt wieder alle seine Glieder hat, wenn es eine wesenhafte Einheit ist, auch darstellungsmäßig, dann kommt das Nächste dran, was wachstümlich dazugefügt wird. Und das ist nach meiner Kenntnis erstmal ganz Israel und danach die übrigen Völker. Also eine wachstümliche Ordnung, um die es hier geht. Jesus wird auch nicht umsonst von Johannes mehrfach, auch in seinen Briefen, nicht nur im Evangelium, als Retter des Kosmos bezeichnet. Jesus ist der Retter des Kosmos. Nur glaubt das keiner. Oder wenige. Viele glauben das nicht. Der Retter des Kosmos. Wie kann er denn den Kosmos retten? Das geht doch nur über das Prinzip der Unterordnung. Das heißt also, wenn wir in der Ehegemeinschaft diese Unterordnung darstellen dürfen, stellen wir ein Stück Heilsgeschichte dar, die Gott in Christus wirkt, indem er das ganze All wachstümlich dieser Unterordnung hineinführt, um dann durch Überzeugung sie zurückzuführen in seine Herrlichkeit. Das magst du, wenn du Frau bist und hier sitzt, sagen, ja, das ist genug, gell? Wir haben genug über Unterordnung gesprochen, jetzt reden wir mal über die Männer. Das macht ja Paulus gleich ab Vers 25 und die kann ich nicht auslassen. Gell? Könnt jetzt sagen, ja, ich mogel mich da rumherum, das wäre unfair, sondern wir lernen auch hier was ganz Wichtiges. Er sagt doch, ihr Männer, liebt eure Frauen. Ne, da steht, liebt die Frauen. Das ist ja gut, gell? Welche Frauen denn? Jetzt sei nicht spitzfindig. Lese erstmal alle Stellen, die da stehen. Dann wirst du merken, es geht um die Frau, die dir zugeordnet ist, in dieser Darstellungsform der Einheit von Haupt und Gliedern, wie es bei Christus ist. Also ihr Männer, sind ja viele, liebt eure Frauen, könnte man sagen, so wie auch der Christus die Versammlung liebt. Und, jetzt kommt der wichtige Satz, und sich selbst für sie daneben gab. Er hat sich für seine Frau geopfert, in erster Linie, seine Seele gegeben, hinein in den Tod. So sollst du deine Frau lieben. Ich sage es nochmal, das hat nichts mit dieser weltlichen Darstellung von Liebe zu tun, die übrigens ein ganz anderes Wort ist, nach unserem Grundtext im Neuen Testament. Hier geht es um Agape, die grundsatztreue Liebe Gottes. Hier geht es nicht um Eros oder Philia oder Storge. Das Griechische kennt ja mehrere Begriffe für Liebe, von der erotischen Liebe über die Familie, Freundes bis hin zur Gottesliebe. Hier geht es um Gottesliebe, die grundsatztreue Gottesliebe, die alles gibt, die alles opfert, die ihr Leben hergibt. Auch wenn das vielleicht manchmal nicht so aussehen mag, aber wenn es darauf ankommt, wird das wohl passieren. Darum geht es. Das ist die Liebe, um die es hier geht. Und was ist das Ergebnis im nächsten Vers? Da sagt doch hier Paulus, wenn das so stattfindet, wie das stattfinden soll, wo ist denn das Ziel dieses Aktes? Er sagt, auf dass er, nämlich der Christus, sie heilige, sie reinigt im Bad des Wassers der Rede. Auf dass er die Versammlung sich selbst verherrlicht nebenstellt, die nicht Flecken und Runzel oder sonst was hat, sondern dass sie heilig und makellos ist. Wenn du als Frau in den Spiegel guckst, hast du keine Runzel und Flecken. Weil hier von Frauen geredet ist, gell? Ja, der Christus stellt seine Ekklesia ohne Runzel und Flecken makellos neben sich. Nicht vor sich, neben sich. Steht hier und an anderen Stellen auch noch. Wie hat er sie gereinigt, geheiligt? Im Bad des Wassers der Rede Gottes. Darum geht das. Hat die Frau, um in dem Bild zu bleiben, respektive die Ekklesia, sich selber geheiligt, sich selber gereinigt? Ist sie selber makellos geworden? Niemals. Er macht das, sagt Paulus hier, Epheser 5. Er heiligt sie, er reinigt sie, er macht sie makellos. So, also, Männer, liebt die Frauen, wie der Christus die Versammlung liebt. Liebe deine Frau, indem du bereit bist, wenn es darauf ankäme, dein Leben für sie aufzugeben. Da gibt es x verschiedene Möglichkeiten, kannst du viel fantasieren, kannst auch im Hinterkopf hoffen, dass das nie so weit kommt. Ja, vielleicht stirbt sie ja vor dir, dann ist das Problem auch gelöst. Und hier musst du ganz ehrlich und offen mit dir selber sein. Angenommen, es gäbe wieder eine Verfolgungszeit. Ich nenne nur ein Beispiel, wie in China geschehen. Das heißt, entweder du stirbst oder deine Frau, gell? Kannst dir aussuchen. Was machst du dann als Mann? Ja? Es sei denn, sie sagt, lass mich sterben, ich will zum Herrn. Gell? Dann sagst du sagen, ja, danke. Das wäre aber nicht das Prinzip, sondern das Prinzip ist hier, wie es dargestellt wird, du müsstest jetzt, ganz menschlich gesprochen, dem Strafrichter sagen, nimm mich, lass meine Frau frei. Das wäre das normale Prinzip, ganz auf unserer menschlichen Ebene. Bist du bereit, für deine Frau zu sterben? Darum geht's. Und wenn du das im Inneren mit Ja beantworten kannst, dann bist du ganz auf dieser Linie. Dann liebst du deine Frau so wie der Christus. Da muss ich nicht jeden Tag Rosen kaufen oder 10-mal am Tag sagen, ich liebe dich. Gell? Das fällt uns Männern eh schwer. Es gibt ja Männer, die sagen, ich liebe dich, und die lieber einen Steinmetz beauftragen oder selber machen, wie der Reinhold. Einen großen Stein, wo sie da reinmeißeln, ich liebe dich, und dann karren sie dann so das Küchenfenster und sagen so, Frau, guck mal raus. Ja? Und das wäre die Möglichkeit zu sagen, ich liebe dich, gell? Oder sie malen es an die Tapete wie mein Sohn. Ja, aber darüber reden, das fällt uns schwer. Gell? Wir bringen jede Menge Liebesbeweise, aber ja, nicht darüber reden. Das ist aber doch hier nicht gemeint. Lasst euch doch nicht ins Boxhorn jagen. Es geht doch hier darum, die Liebe zu demonstrieren, die der Christus seiner Ekklesia gegenüber hatte, indem er sein Leben für sie aufgegeben hat. Darum geht das. Es ist viel schlimmer. Jeden Tag einen Strauß Rosen kaufen, gibt Florop. Brauchst bloß im Internet bestellen und sag, bring mir jeden Mittwoch Rosen. Und das kannst du bis zum Lebensende machen. Ja, das ist leicht gemacht, gell. Aber für die Frau zu sterben, da wird's ernst. Und darum geht's hier und um nichts anderes. Lasst euch nicht mit dem Liebesschmalz dieser Welt die Augen verkleben. Hier geht's um ganz extreme Sachzwänge in Verbindung mit der wesenhaften Darstellung des Christus in Haupt und Gliedern. Darum geht es. Liebe deine Frau, wie der Christus die Versammlung, die Ekklesia, seinen Leib liebt, indem er sein Leben für sie gegeben hat. Er hat sich selbst gegeben, Galater 1, Vers 4. Er hat sich selbst gegeben, um uns herauszunehmen aus dem Kosmos. Uns herausnehmen aus dem Kosmos. Wir sind da hineingestellt. Und jetzt will er uns, oder hat uns herausgenommen aus dem Kosmos. Und das ist ein wunderbares Bild auf die Wiederherstellung des ganzen Alls, wenn wir glauben können, was in Römer 11 steht, das mit Israel zu tun hat, im Vers 16, wo Paulus davon redet, von einem Anfang oder von einem von Anfang, ganz wörtlich, wenn aber der Anfang oder das erste Teil heilig ist, dann ist es auch der Teig. Also wenn du eine Schüssel Kuchenteig hast und nimmst eine Handvoll raus und die ist gut, dann ist doch wohl auch der Rest gut. Oder hast du gerade das Stück Schlechtes erwischt? Und der Teig wird schlecht, gell? An der einen Ecke, das nimmst du weg und der Rest ist gut. Unsinn, das gibt's nicht. Also wenn der Teig heilig ist, der Anfang vom Teig heilig ist, dann ist es auch der Rest. Und wenn die Wurzel heilig ist, sagt er hier, dann sind es auch die Zweige. Was heißt denn das? Was heißt denn das? Wenn die Ekklesia von Christus geheiligt ist, weil sie Teil ist, nämlich Leib von ihm, dann ist auch der Rest geheiligt. Glaubst du das? Ist das ganze All geheiligt, weil der Anfang heilig ist? Das ist Heilsgeschichte. Und wir als Mann und Frau dürfen das darstellen, weil der Mann seine Frau liebt, wie der Christus die Ekklesia, indem er sie als Erstling erkauft hat, aus diesem Kosmos heraus und damit Garantie ist für das ganze All. Und was macht er hier? Er heiligt sie. Er reinigt sie. Wie reinigt er sie? Wie heiligt er sie? Er heiligt. Im Bad des Wassers der Rede steht hier Epheser 5. Also mit dem Wort Gottes. Das heißt, wir haben sein Wort, das uns reinigt. Wir brauchen dazu kein anderes Wasser. Manche meinen ja, das hätte was mit der Taufe zu tun. Das möchte ich hier deutlich sagen, dass das nicht so ist. Ich habe nichts gegen die Taufe, gell? Die hat eine andere Bestimmung. Sie ist ein Zeugnis für den Glaubensanfang vor der Welt und vor Engeln. Ganz wichtig, keine Frage. Aber die Heiligung und Reinigung geschieht doch nicht bei der Taufe und mit der Taufe, sondern im Blut des Christus, Hebräer 10, Vers 10. Das Opfer des Christus ist die Grundlage für Heiligung und Reinigung. Die Wahrheit als Christus in Person, Johannes 17, 17, ist die Grundlage. Verstehst du? Dieses Heiligwerden ist doch nicht meine Aufgabe und Arbeit. ich lasse mich taufen, ich glaube an Jesus und jetzt bin ich heilig. Nee, er ist dafür gestorben, er hat dafür bezahlt, er hat dich da hineingestellt. Jetzt macht er dich heilig. Warum? Weil er dich gebraucht. Alles, was Gott gebraucht, ist heilig. Die Geräte in der Stiftshütte waren heilig, obwohl es ganz knorksiges Holz gewesen ist, weil sie Gott für seinen Heilsplan gebraucht hat. Deswegen sind sie heilig. Er macht das. Er heiligt, reinigt. Und was macht er noch? Ich muss vorher noch was anderes lesen. Er stellt daneben, das kommt gleich noch. Wir müssen noch mal einen Vers lesen. Der ist so schön. 1. Korinther 6, Vers 11. Der genau dieses Prinzip darstellt, uns erklärt. 1. Korinther 6, Vers 11. Gibt ja mehrere Stellen, aber die ist mir besonders köstlich. Es geht hier darum, wer gehört zur Regentschaft Gottes und was waren wir für Leute früher, gell? Hure, Ehebrecher und so weiter. Und dann heißt es, dieser Art sind manche von euch gewesen. Doch, ich weiß nicht, was in deiner Bibel steht, aber hör genau zu, was im Grundtext steht. Doch ihr habt euch abwaschen lassen. Ihr wurdet geheiligt, ihr wurdet gerechtfertigt im Namen des Herrn Jesus Christus und im Geist unseres Gottes. Das ist alles passiv. Das ist alles Medium. Für die Grammatikfreunde, es gibt nicht viele. Das heißt doch, er macht das an uns. Er hat das an uns gemacht. Ich habe ihn waschen lassen. Das ist alles, was ich habe machen lassen. Ich habe ihn waschen lassen. Wir werden heute Nachmittag noch so einen Text haben nach dem Mittagessen. Also, ich wurde gerechtfertigt. Ich wurde geheiligt. Warum? Wie? Er hat es gemacht. Hat er mich gefragt? Ich kann mich nicht erinnern. Du auch nicht, gell? Also, er hat es gemacht. Er reinigt uns. Und das nicht aus Werken, wie Paulus dem Timotheus schreibt. Und dann sagt er, er stellt uns neben. Jetzt könntest du sagen, ja, wir sind ja Wesenseins, es ist ja ein Leib, wir sind ja in ihm. Wieso stehe ich jetzt daneben? Dieses Nebenstellen hat einen ganz besonderen Sinn, denn es geht ja darum, dass der Vater, wie 2. Korinther 4, 14 sagt, der Vater in Christus Frau und Mann verherrlicht neben sich stellt, in diesem Bild wieder. Das heißt, die Ekklesia und Christus ist wie Frau und Mann. Und beide werden neben Gott gestellt, 2. Korinther 4, 14. Das ist ein Text. Der andere sagt uns in Kolosser 1, ab Vers 21, das Ganze geschieht in Makellosigkeit, in Unbezichtigbarkeit. Das heißt, uns kann keiner mehr irgendetwas anhaben. Wir werden nebengestellt, neben Gott, völlig makellos und unanklagbar, so könnte man es auch sagen. Oder Römer 14, 10, wir stehen neben dem Podium. Und jetzt musst du mal das Bild dir anschauen, wie das beim König war früher. Der König saß auf seinem Thron. Und wo waren die Leute da im Thronsaal? Hinter ihm standen beim Pharao zumindest so Sklaven mit so einem Wedel, gell? Die haben so frische Luft gefächert. Die standen hinter dem Thron, hinter dem König. Vor dem König kamen Besucher, kamen Fremde, kamen Angeklagte, die zu verurteilen waren, die wurden vor den Thron geschmissen. Und dann hat er so oder so gemacht. Ja, und wer sitzt daneben? Daneben sitzt nur die Familie. Da sitzt Sohn und Frau vielleicht noch, aber sonst niemand. Gell? Also die, die zur Familie gehören, die wesenseins sind mit dieser Königsfamilie, die gehören dahin. Wenn ich also ein Teil des Christus bin, um in diesem Bild zu bleiben, werden wir nie vor dem Thron erscheinen, wenn wir Teil des Christusleibes sind, bis zur siebten Posaune werden wir nie vor dem Thron erscheinen können, weil wir Teil von ihm sind, bestenfalls daneben, als wesenhafte Einheit mit dem Christus. Dass es auch welche gibt, die vor dem Thron erscheinen, mache ich damit nicht weg, weil Paulus deutlich unterscheidet in seinen Briefen, die berühmte Stelle ist ja 2. Korinther 5, Vers 10. Ich will das lesen, damit ich das nicht auslasse. damit, falls es jemand hört, zumindest weiß, worum es geht. 2. Korinther 5, Vers 10, was in vielen Bibeln teilweise grammatisch durchaus vertretbar übersetzt wird, aber fachlich, sachlich falsch, heilsgeschichtlich falsch und im Widerspruch zum Vers 11. 2. Korinther 5, Vers 10 und 11 musst du zusammenlesen, dann merkst du, dass da was nicht stimmt, wenn du eine Übersetzung hast, die das nicht beachtet hat. Denn allen ist nötig, zu uns hin offenbart zu werden, vor dem Podium des Christus. Die meisten Bibeln schreiben, wir alle müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl des Christus. Da steht weder Richterstuhl noch offenbar werden noch wir. Der Korrektheit halber muss ich sagen, auch wenn es fachchinesisch klingt, weil falls Leute das hören von der Aufnahme, hier ist ein sogenannter ACI, grammatisch ein Akkusativ kommt Infinitiv, das heißt, wenn auf einem vierten Fall ein Infinitiv folgt, was unbestimmt ist, dann muss ich aus dem vierten Fall den ersten machen, sagt die Grammatik. Würde also heißen, hier steht uns im Grundtext, uns, vierter Fall, und weil danach Infinitiv kommt, muss ich aus uns wir machen, sagt die Grammatik. Und das ist das Problem, wo wir auch mit Sprachwissenschaftlern Ärger hatten. Die Brüder, die wissen, worum es geht, wissen das. Die dann sagen, ja, die Grammatik stimmt und ich muss meine Meinung ändern. Ich habe gesagt, wenn die Grammatik dem Heilsplan Gottes widerspricht, dann bitte haben wir die Grammatik falsch verstanden. Ich sage nicht, die ist falsch, wir haben sie falsch verstanden. Von wem ist Grammatik? Auch von Gott. Also, wenn also hier uns steht, kann ich nicht eigenmächtig wir draus machen. Ich habe alle Stellen, die so gestaltet sind, aufgelistet und habe sie so übersetzt, dass ich das nicht machen muss. Und es funktioniert, auch wenn es in Deutsch manchmal etwas schwierig klingt, aber es geht. Warum ist das hier nötig? Es ist nötig, weil im Vers 11 steht, Gott aber sind wir offenbart worden. Ja, was denn jetzt? Wenn wir vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen müssen, um offenbart zu werden, kann er doch nicht im Vers 11 sagen, wir sind offenbart worden. Das passt da nicht zusammen. Sondern zu uns hin, wir sind noch Teil des Christus, müssen andere offenbar werden, weil wir sind Gott schon offenbar. Was will denn da noch offenbar werden? Verstehst du? Also heilsgeschichtlich im Zusammenhang denkend, kann ich hier nicht wir schreiben. Das widerspricht dem Vers 11, dass wir offenbar sind. Das widerspricht der Tatsache, dass die Ekklesia in Christus geheiligt und makellos ist. Er hat sie so gemacht, haben wir doch eben drüber gesprochen. Aber es soll denn da noch offenbart werden vor einem Richterstuhl, der da nicht steht. Also, versteht ihr, die Darstellung von Mann und Frau spielt auch hier in diese Feinheiten hinein. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir die nicht wegmachen, indem wir einfach so lapidar darüber weggehen. Also, Vers 28, schulden auch die Männer, ihre Frauen zu lieben, wie ihre Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Wiederholung. Muss ich eigentlich nichts zu sagen, das haben wir ausgiebig besprochen. Und jetzt kommt es zu dem Geheimnis ab Vers 29, denn keiner hasst jemals sein Fleisch, sondern er ernährt und hegt es, so wie auch der Christus die Versammlung. Warum? Da wir Glieder seines Leibes sind. Ein Fleisch, eine Verbindung von Mann und Frau, die als ein Fleisch bezeichnet wird. Wesenhafte Einheit. Wie kommt es zu diesem einen Fleisch? Da müssen wir noch ein paar Minuten uns mit beschäftigen, weil das ist extrem wichtig, auch in Verbindung mit ehelichen Problemen, Scheidung etc., wie sie heute stattfinden. Er sagt ja im Vers 31, stattdessen wird ein Mensch Vater und Mutter zurücklassen und sich seiner Frau anschließen und die zwei werden ein Fleisch sein. Also, ein Fleisch, wie werden Mann und Frau ein Fleisch in dieser irdischen Verbindung? Durch Geschlechtsbeziehung. Das heißt, bei einer Vereinigung des männlichen und weiblichen Geschlechts gibt es einen Blutaustausch. Das ist medizinisch klar, da brauchen wir eigentlich nicht drüber diskutieren. Ein Blutaustausch, eine Blutvermischung. Und wenn ich weiß, dass meine Bibel mir sagt, die 3. Mose Kapitel 17, 5. Mose 12, die Seele ist im Fleisch. das Blut ist die Seele. Wir haben ja zwei Aussagen. Das würde also heißen, bei einer buchstäblichen Blutvermischung mit meiner Frau oder die Frau mit dem Mann entsteht eine Vermischung des Blutes, was Seele darstellt. Es gibt eine wesenhafte Vermischung. Sie werden ein Fleisch, ganz buchstäblich, physikalisch. Und jetzt, wenn du weiter denkst, das können wir jetzt nicht alles besprechen, ich will das nur andeuten, wenn Paulus von geistlicher Hurerei redet, von Anteil an Götzen, Tempeln und Tischen und so weiter, dann bringt er doch diese buchstäbliche Vereinigung von ein Fleisch, Mann und Frau, auf diese geistliche Ebene und sagt, das ist ganz genauso. Wenn du also ein Teil des Christus bist, weil du mit ihm verheiratet bist, weil du seine Frau bist, weil du wesenseins bist mit dem Christus, da kannst du doch nicht huren geistlich und dich beim Götzen hinstellen. Da gibt es doch eine neue Vermischung der Innerei sozusagen. Und damit wirst du den Leib des Christus entheiligen. Das ist doch das Problem. Also haben wir doch hier, wenn wir das weiterdenken, einen interessanten Hinweis auch dafür, abgesehen davon, dass wir, Jesus sagt, Matthäus 5, 32, wer seine Frau entlässt, außer aufgrund von Hurerei, der bricht die Ehe. Der macht auch, dass sie die Ehe bricht. Paulus sagt, 1. Korinther 7, 39, wenn dein Mann stirbt, ich frage jetzt, wenn dein Mann stirbt, dann bist du frei. Dann kannst du heiraten, wenn du willst, aber im Herrn. Jetzt nimm mal diesen Gedanken hinein in dieses Überbild Christus Ekklesia, diese Ein-Fleisch-Gedanke, diese wesenhafte innere Einheit. Wenn ich also als Mann, ich nehme jetzt den Mann, gell, das sind ja die meisten, die Übeltäter meistens, als Mann sage, 45 Jahre sind genug, gell, guck mal in den Spiegel, und ich nehme jetzt eine, die 20 Jahre jünger ist. Passiert, ne? Passiert täglich. Würde also bedeuten, wir kommen nicht mehr klar zusammen und jetzt lassen wir uns scheiden. Wir sind juristisch geschieden. Ein Anwalt und ein Gericht haben das festgestellt. Ich bin juristisch geschieden, ich kann wieder heiraten. Gilt das gegenüber dem Wort Gottes? Niemals. Denn wenn ich das machen würde, wenn ich mir eine andere Frau nehme nach einer weltlichen Scheidung, breche ich die Ehe, weil ich dann diese Blutvermischung sozusagen erneut stattfinden lasse. Wenn ich mich scheiden lasse, weil ich es mit meiner Frau nicht mehr aushalte, dann können wir getrennt leben. Das geht. Ja. Getrennt leben geht, dann musst du dich auch nicht scheiden lassen. Aber wer das unbedingt will, okay, dann sollen sie es machen. Aber sie müssten getrennt leben. Jetzt gibt es natürlich die schlitzohrigen Männer, die sagen, ja, wir lassen uns scheiden, wir leben getrennt. Und jetzt warte ich so lange, bis meine Frau einen anderen hat. Dann hat die Ehe gebrochen, dann bin ich frei. Gibt es auch, ja. Glaubt nicht, was es alles gibt. In der Versammlung sitzen zwei Ehepaare und die mögen jeweils den anderen Partner und machen mal so Frauentausch in der Versammlung. Das kommt natürlich raus, gibt großen Ärger, sie werden aus der Versammlung ausgeschlossen, also später bereuen sie tief und sagen, das war ein großer Fehler und kommen wieder zurück und sitzen jetzt mit einem anderen Ehepartner wieder in der Versammlung. Gibt es auch, gell. Und dann musst du über sowas befinden, gell. Ist nicht einfach. Warum ich euch das erzähle, weil sowas immer wieder passiert und wir auch aktuell mit sowas zu tun haben. Es ist wichtig zu wissen, es gibt doch tatsächlich glaubende Brüder, die der Meinung sind, wenn ich von meiner Frau geschieden bin, bin ich frei. Frage ich mich, was der in seiner Bibel gelesen hat. Er ist nicht frei. Er ist immer noch mit ihr verheiratet. Er ist immer noch ein Fleisch mit ihr. Er ist juristisch, weltlich getrennt, aber doch nicht biblisch, göttlich, vom Fleisch her. Wenn deine Frau oder dein Mann Hurerei begeht, bist du frei. Jetzt kannst du entscheiden, lasse ich mich scheiden, trennen wir uns, oder verzeihe ich ihm und er bereut und es war nur so ein Ausrutscher, gell, ist, wie man so sagt. Das wäre natürlich auch nicht so toll, aber die Möglichkeit besteht natürlich. Worauf es hier ankommt, wir als Frau und Mann stellen mir diese geistliche, hohe Einheit Christus und Leibesgemeinde dar. Und wenn das da gilt, gilt das auch hier. Also muss ich aufpassen, dass ich nicht durch weltliches Verständnis die biblischen Maßstäbe aufweiche und mir das recht bastle, so wie ich es gerade brauche. Also Mann und Frau sind ein Fleisch. Das ist ein Geheimnis. Das ist eigentlich unser Thema heute. Ein Geheimnis, und das ist ein großes Geheimnis, sagt Paulus hier, inspiriert durch den Herrn. Es ist ein großes Geheimnis. Und wenn ich das jetzt heilsgeschichtlich nochmal fasse, würde das also heißen, die Ekklesia ist auserwählt vor Herabwurf des Kosmos in Christus. Sie ist auserwählt worden vor dieser Schöpfung in Christus. Sie ist auserwählt worden vor Herabwurf des Kosmos. Das war noch, wo die alte Schöpfung, die erste da war. Wurden wir in Christus auserwählt. Dann wurde das Lämmlein geschlachtet. Ich verlange jetzt ein bisschen viel von euch, aber die meisten von euch kennen das doch hoffentlich. Dann wurde das Lämmlein geschlachtet. Lämmlein ist Christus in Haupt und Gliedern. Diese Einheit, die in Christus da war, weil Gott sie in Christus erwählt hatte, Ekklesia und Haupt, war eine Einheit in Christus. Die wurde getrennt. Sein Leib kam in den Kosmos und er später auch. Sozusagen, wie Mose sagt und Paulus hier, sie haben Vater und Mutter verlassen und wurden ein Fleisch. Christus hat den Vater verlassen und die Ekklesia hat ihre Mutter verlassen, denn sie ist doch die Mutter des Jerusalem droben, in dem mal diese geistliche Einheit stattgefunden hat. Beide haben Vater und Mutter verlassen. Christus in seiner Ekklesia ist doch eine Person, sie wurde getrennt. Beide haben Vater und Mutter verlassen, kommen in diesen Kosmos. Es ist ein großes Geheimnis. Sie werden wieder zusammengeführt. Sie werden wieder zu einer Einheit gemacht. Wann? Wie lange? Seit wann? Seit Golgatha. Werden wieder Glieder an den Christus hinzugefügt. Jetzt wird diese Einheit von Mann und Frau, Christus und Ekklesia, wieder vervollständigt, wachstümlich, haben wir vorhin schon gesagt. Also, das heißt doch, Bevor die Einheit da war, war Christus das Haupt und damit die Ekklesia seine Frau. Jetzt haben die wieder geheiratet, Mann und Frau wurden wieder eins. Es ist noch nicht ganz fertig, weil der Vorgang geht noch. Und jetzt sagt in Enthüllung Kapitel 19 bis 21, im Himmel gibt es eine Hochzeit des Lämmleins. Das Lämmlein heiratet das neue Jerusalem. Wer ist das Lämmlein? Die Mann und Frau gewordene Einheit des Christus. Christus und seine Ekklesia sind eins und heiraten jetzt als Mann und Frau, jetzt sind sie männlich, das neue Jerusalem. Die Braut, die Frau des Lämmleins, sagt die Enthüllung. So. Und wenn das passiert ist, lernen wir, dass alles Übrige der Schöpfung hinein muss in diese geistliche Einheit. Und damit ist alles, was Gott geschaffen hat in Christus, wieder in der Gottesherrlichkeit. Damit schließt sich der Kreis. Alles muss hinein in diese in der Ehe dargestellte Einheit von Mann und Frau. Das ist Heilsgeschichte. Es ist ein großes Geheimnis. Wir dürfen ein wenig davon verstehen. Und deshalb schließt Paulus hier mit diesem Kapitel ab und sagt, deshalb oder indessen, liebe jeder Einzelne seine Frau so wie sich selbst und die Frau fürchte den Mann. Warum? Fürchten, Respekt, Achtung, weil wir Darsteller dieser übergeordneten geistlichen Einheit von Christus und Ekklesia sind mit dem Ziel der Vollendung des ganzen Alls hinein in die Gottesherrlichkeit. Dafür stehen wir hier als Mann und Frau. Ja, der Herr gebe uns die Kraft, das auch immer darzustellen. Amen. Amen.